wir können schon mal aufschlagen aus dem ersten Petrusbrief. Wie angegeben, wir kommen zurück in das Kapitel 3. Wir lesen nicht wie hier angegeben ab Vers 7, sondern ab Vers 8. Dann bitte. Bis Vers 13. Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen zunächst die Passage aus dem ersten Petrusbrief lesen, die der Predigt zugrunde liegt, ab Vers 8, wie angekündigt. Ich lese dort den Text. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Wir lesen noch den halben 14. Vers dazu. Doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Soweit der Text der heutigen Predigt. Zunächst einmal willkommen zurück im ersten Petrusbrief. Wir wollen heute auch wieder anknüpfen über das, was wir bereits in den vorangegangenen Predigten gehört haben. Und wir können uns vielleicht noch erinnern, dass ja dort das Thema des Leidens immer wieder aufkam und immer mehr dominierte auch. Wir haben einiges darüber gehört, dass wir in unserem Glaubensleben eben auch für Christus zu leiden haben. Es war keine leicht zu verdauende Nachricht, aber es war auch eine große Erkenntnis, dass wir es von Gott gegeben bekommen, zu leiden. Besonders für seinen Namen zu leiden. Das Glaubensleben des Christen ist geprägt durch den Vorbildcharakter des Christus. Und das war das Thema der vorangegangenen Verse. Vorbildcharakter des Christus. Oder um hier ganz genau zu sein, des leidenden Christus. Wir konnten sogar erkennen, dass dies eigentlich in die größte Anti-Werbung hineinführt, die es gibt. Einen leidenden Christus zu haben und eine Verheißung zu haben, dass auch wir selbst leiden müssten. Nun, das ist wahrlich keine werbliche Botschaft. Ich meine, denken wir nicht, ist es besser, sich zu einem Glauben zu zählen, für den man gut Werbung machen kann? Vielleicht manchmal hätten wir es gerne leicht, wenn wir über unseren Glauben reden und stellen die Dinge so dar, dass sie für den, der zuhört, leichter zu verdauen, besser zu verstehen, angenehmer in der Nachricht sind. Aber nein, für den christlichen Glauben braucht man keine Werbung zu machen. Eine Werbeabteilung ist völlig überflüssig. Und man ist kaum verwundert, dass manchmal auch in den Evangelisationsmethoden sich Dinge einschleichen, die einen Bogen um dieses Thema machen. und oft auch das Evangelium abmildern. Es wird dann leichter gemacht, einfacher zu verstehen, an den Menschen ausgerichtet und für die Menschen angenehmer dargestellt. Dann wird vielleicht sogar manchmal auch die Musik, die Gottesdienstordnung oder alles andere so angepasst, dass der Mensch, den man eigentlich bekehren will, zum Freund gemacht wird. Und man gleicht sich ihm immer mehr an. Aber wie kann er sich da bekehren, wenn er merkt, dass es sich für die Christen lohnt, sich ihm anzunähern? Wir haben letztes Mal erkannt, dass man die Botschaft vom Kreuz einfach so nehmen muss, wie sie ist. Klar und unverfälscht. Ohne Ergänzung, ohne Änderung, ohne Feintuning, ohne breitere Reifen und auch nicht ohne schmalere. Eben so, wie es ist. Und dazu gehört eben auch das Leid. Das Leid unseres Vorbildes Christus und auch unser Leid. Aber es gibt auch eine lohnende Seite. Ich finde persönlich, dass es sich sehr lohnt, Christ zu sein. Denn die Rechnung geht immer auf. Am Ende hat man immer mehr, als man gegeben hat. Und mit der Lupe betrachtet, ist es ja sogar so, dass wir eigentlich gar nichts zu geben haben. Weil ja der Schöpfer, Gott selbst, der Urheber aller Dinge ist. Und dass wir zusätzlich auch noch in uns selbst geistlich so verderbt sind, dass wir aus uns heraus da ja auch nichts zu geben haben. Und verderbt ist ein gutes Wort, auch wenn es manchmal für uns sehr alt klingt. Wenn wir zum Beispiel das viel modernere Wort verdorben nehmen, dann könnten wir vielleicht denken, wie bei einer Frucht, sie war vorher heil und ist plötzlich verdorben, kaputt gegangen, hat eine faule Stelle bekommen. Aber das trifft auf uns nicht zu, weil wir nie gut waren. Deshalb ist das Wort verderbt gar nicht so schlecht. Als Adams Kinder waren wir von Geburt an mit der Last seiner Sünde behaftet. Und deshalb können wir im Grunde Gott auch nichts geben. Und noch einmal, am Erdenende stehen wir immer als Gewinner da. Wir haben immer mehr, als wir zu bringen hatten. Am Ende erben wir sogar Gottes Reich. Wir sind Miterben und dürfen unser Leben im Himmel mit ihm verbringen. Und so sagt es auch unser Text hier. Wenn wir wollen, dann schauen wir noch einmal in den Vers 9 hinein. Heißt es nicht dort, dass wir dazu berufen sind, Segen zu erben? Genau dieser Gedanke. Am Ende sind wir reich. Am Ende, da erben wir den Segen. Und zwischendrin, da gibt es ab und an tiefe Krisen und Leid. Naja, aber neben dieser vielleicht logischen Herleitung, da merken wir es im Glaubensleben ja ständig praktisch auch. Als Christen lernen wir mit einer etwas anderen Herangehensweise unser eigenes Leben zu betrachten. Je mehr wir unsere eigene Schwachheit erkennen, desto mehr erkennen wir die Herrlichkeit Gottes und wie sie in unser Leben hineinscheint. Ganz praktisch, täglich, in den kleinsten und auch in den größten Erkenntnissen. Und um zurück zu der Frage der Rechnung zu kommen, so ist es doch immer ein positives Ergebnis. Der Preis ist sicher manchmal im Leben hoch. Es gibt viel Verzicht, viel Not, viel Leid. Es gibt wahrlich keinen Grund, aus ökonomischen, aus wirtschaftlichen Gründen Christ zu werden. Nicht umsonst sagt Jesus dies auch seinen Jüngern. Legt es gut ab, rechnet und seid dabei ehrlich. Und nehmt nicht auf der falschen Seite zu viel. Ob ihr das wirklich wollt, ob ihr wirklich in diese Jüngerschaft gehen wollt. Aber wie gesagt, und dahin führt uns unsere Passage heute. Am Ende erben wir den Segen. Und wir wollen heute einmal gemeinsam diese Passage durchgehen und schauen, welche Erkenntnisse um diesen Segen herum wir daraus gewinnen können. Den ersten Punkt haben wir ja bereits angesprochen. Wir sind gesetzt, Gottes Segen zu erben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir heute die Predigt an diesem Vers ausrichten. Denn er dominiert alles, was hier gesagt ist. Dabei dürfen wir allerdings nicht stehen bleiben und sagen, okay, prima, das war die Nachricht für den Tag. Der nächste Schritt, ab gemütlich in die Hängematte. Genießen wir einfach den Rest. Die Zusage des Segens Gottes ist in der Bibel übrigens nie ein Selbstbedienungsbefehl. Und schon gar nicht sowas wie eine billige Versicherung. Ganz im Gegenteil. Wer wirklich ganz genau weiß, dass er Gottes Segen ererbt, der soll eben für andere zum Segen werden. Ja, jedes schlaue Kind fragt dann, wie genau soll das denn gehen? Was genau soll ich denn tun? Und gilt das auch, dass ich zum Segen werden soll für all diejenigen, die mir eben gerade sehr wehgetan haben? Wie soll ich damit umgehen? Zunächst gebe ich diese Frage einmal zurück an unseren Text. Und wir können gerne hineinschauen, noch einmal Vers 9, Vers 10, Vers 11 lesen. Die erste Aussage, auf die ich zurückgreifen möchte in Vers 9 ist, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Ich möchte einfach an dieser Stelle einmal ein paar ganz kleine Fragen stellen. Die erste Frage sei, bist du stärker als die anderen? Dann denke daran, nicht Böses mit Bösem zu vergelten. So einfach dieser Satz ist. Wisst ihr, wenn wir schwächer sind als die anderen, dann kommen wir manchmal gar nicht in die Gefahr, dann ziehen wir uns eher zurück. Aber wenn wir stärker sind als derjenige, der uns gerade Böses getan hat, ist die Verführung zurückzuschlagen ja viel größer. Es ist doch sehr einfach, wenn wir die größeren Muskeln haben, den besseren Intellekt, die feineren Worte, das größere Gehalt, aus allem, was wir bekommen, eben mit doppelt so viel, doppelt so große Waffen zu kaufen und zurückzuschlagen. Und dahinter vielleicht noch eine Frage, wer ist eigentlich der Stärkste von allem? Wem gehört eigentlich unsere Stärke? Zweiter Punkt. Beleidigt nicht diejenigen, die euch beleidigen. Wisst ihr, ich nenne das immer den selber Blödreflex. Irgendjemand beleidigt uns und die Antwort ist selber blöd. Du bist noch viel schlimmer. Viel geübt haben wir alle diesen schönen Reflex und den kennen wir alle. Aber beleidigt nicht. Diejenigen, die euch beleidigen, kostet Kraft. So als sei es notwendig, uns das nochmal zu sagen, sollen wir, wie es hier in Vers 10 heißt, selbst keine Lügen reden. Haltet eure Zunge im Zaum. Die starke Zunge ist geneigt, auf Wanderschaft zu gehen und andere zu verletzen. Kannst du gut reden? Ist deine Zunge auch eine Waffe? Dann gilt für dich, rede selbst keine Lügen. Benutze deine Stärke nicht gegen andere. Und noch einen Schritt weiter, jage dem Frieden nach. So als sei es nicht genug, wenn man sich selbst unter Kontrolle hat, kommt auch jetzt noch der Auftrag, jage dem Frieden nach. nach, jetzt tue etwas Gutes mit alledem, was du stark und gut kannst. Und jagen ist wohlgemerkt mehr als spazieren gehen. Ja. Der die Beute fangen will, muss schneller sein als die Beute. Wenn der Löwe seine Beute fangen will, muss er schneller sein und geschickter. Also mehr als spazieren gehen. Fünfter Punkt, den wir hier gesagt bekommen, ist: Wende dich vom Bösen ab. Das Einzige, was wir vielleicht hierzu sagen können, ist: Lass es einfach sein. Wenn das Böse kommt, lass es sein. Wende dich vom Bösen ab. Und dann hat dieser Text und diese Beschreibung ja noch einen anderen Höhepunkt. Die Hauptaussage ist eigentlich: Segnet. Segnet diejenigen, die euch Böses tun. Und wir haben eben gehört, dass wir ja diejenigen sind, die Segen von Gott empfangen. Und jetzt kriegen wir hier gesagt, dass wir aus dieser Erkenntnis, dass wir gesegnet sind und Segen Gottes erben, auch diejenigen segnen sollen, die uns Böses tun. Segnet diejenigen, die euch beleidigen. Segnet, wenn ihr verletzt seid und beleidigt werdet. Das ist nicht wirklich einfach zu verkraften. Und vielleicht merkt ihr an manchen Stellen auch, dass sich ein natürlicher Reflex in uns dagegen auftut, jemandem etwas Gutes zu tun, der uns eben gerade etwas Böses getan hat. Ja. Das ist so, wie wenn man mit der Krücke von jemandem geschlagen wird, bis man auf dem Boden liegt und dann aufsteht und ihn weiterträgt, damit er ohne Krücken, die er gerade an unserem Rücken kaputt geschlagen hat, trotzdem weiterlaufen kann. Kein natürliches Verhalten, etwas, das uns instinktiv sofort komisch erscheint. Jemand, der das tut, scheint uns extrem schwach und vermutlich dumm. Denn das ist nicht normal. Nun gut, was heißt das jetzt ganz konkret? Wir wollen doch nochmal auf diesen Segen eingehen. Wie reagieren wir? Zunächst einmal ist eine Sache klar, die hier nicht steht, und ich möchte sie erwähnen, denn ich glaube, das ist eine Sozialkrankheit, die wir immer wieder haben. Zunächst einmal heißt es nicht, dass wir denjenigen, die uns beleidigen, nach dem Mund reden oder zu allem Ja, Ja sagen oder das gutheißen, was hier schlecht ist. Böses ist und bleibt in allem, was wir hier hören, böse. Lüge ist und bleibt Lüge. Wir haben uns angewöhnt, heutzutage alle mögliche dumme, falsche, lügnerische, schlechte Aussage schön zu reden. Mit den weichesten, sanften, psychologisch ausgefeilten Formulierungen. Man muss gut überlegen, was wirklich aufrichtig ist. Wenn dich gerade einer tief beleidigt hat, ist die Antwort eben nicht: schön, dass du noch mit mir redest. Das ist in den meisten Fällen unaufrichtig. Vielleicht gibt es ganz wenige Fälle, wo einer wirklich froh ist, dass er mit ihm redet. Aber dann meistens doch eher selten. Die normale Reaktion, wenn wir beschwichtigen und etwas klein halten wollen, ist letzten Endes auch doch ein Stück Unehrlichkeit. Man soll nicht selbst in falsche Aussagen verfallen und auch nicht falsche Sanftheit vorstellen. Übrigens müssen wir beim Segnen hier etwas Grundsätzliches verstehen. Gott selbst segnet ganz anders als wir Menschen. Vielleicht ist uns das nicht ganz klar, ja? Das, was wir selbst zu unserem oder zu dem Glück der anderen tun, wenn wir sie segnen und ihnen Gutes tun, das kann nie etwas Langfristiges sein und es kann nie auch tatsächlich gut in sich sein. Also gut im Sinne von dem, was vor Gott gut ist. Wir können immer nur in unserem Leben einen kleinen Moment beherrschen, wenn überhaupt. Also wenn wir uns entscheiden müssen, zum Beispiel, ob wir einem Menschen mit Geldnot Geld geben, wogegen wir zwei anderen nichts geben, dann können wir mit menschlicher Vernunft letzten Endes gar nicht alle Details klären. Unser Horizont ist beschränkt und die Gefahr ist groß, dass wir einiges übersehen. Dass wir vielleicht aus Versehen dem heimlichen Trinker das Geld geben und dem Frierenden weiter frieren lassen. Weil schlicht und einfach unser Horizont begrenzt ist. Das könnte uns extrem frustrieren. Und wir könnten so eine Art Perfektionismus daraus ableiten, dass wir eben noch mehr wissen müssen und noch mehr, bevor wir handeln. Selbst wenn wir dabei in bester Absicht handeln wollen, ist doch das Frustrationspotenzial riesengroß. Aber da gibt es noch etwas anderes. Wenn Gott segnet, dann berücksichtigt er alles. Und auch wirklich alles. Dazu verfällt er auch nicht gleich in die Analyse des Menschen und in die Details, sondern bleibt immer souverän. Das heißt, er berücksichtigt alle Kleinigkeiten, wirklich jedes Detail. Aber am Ende möchte er immer das Bestmögliche für den Menschen erreichen. Aber das Bestmögliche, das wirklich Gute, gut aus der Perspektive Gottes. Und deshalb ist für uns der größte Segen, den wir einem Menschen zukommen lassen können, der Segen Gottes. Das mit dem einfachsten Beispiel der Welt zu beschreiben, wenn wir nochmal an dieses Geldgebe-Beispiel nennen, so ist irgendwann unsere persönliche Schatzkammer leer. So viel Segen, wie auch immer wir geben wollen. Aber die Schatzkammer Gottes nicht. Sind wir also bereit, Menschen zu segnen, indem wir bei Gott um den Segen für diese Menschen beten. Ihn bitten darum, dass er segnet, dass Gottes Segen diesen Menschen zugute kommt. Auch wenn der, der uns gerade Böses getan hat, dann nachher viel mehr hat als wir selbst. Sind wir bereit, darum zu bitten, dass der, der uns heute unser Geld geklaut hat, morgen viel mehr hat und noch viel mehr? Können wir damit leben, dass derjenige dann die Möglichkeit hat, Raubbau zu betreiben, also zum Beispiel Gaben oder Geld verplempern? Können wir den Menschen, die uns mit Beleidigung oder gar Rufmord hart wehgetan haben, den Segen Gottes wünschen, wenn wir wissen, dass Gott wirklich gut segnet? Ich möchte keine Antwort geben, sondern das einfach als Frage mitgeben. Sind wir bereit, das zu tun? Können wir soweit schauen, dass es wirklich sein kann, dass Gott auch hier im Leben für uns sichtbaren Segen aufrichtet, der vielleicht noch mehr wehtut? Naja, wir müssen auch immer eins sehen, und der Apostel Petrus sagt es hier ja auch, aus eigener Kraft können wir gar nicht in diese segnende Haltung hineinkommen. Erst wenn wir einen Blick für unseren eigenen Segen entwickeln, dann werden wir sanft und dann verstehen wir, dass wir selbst einmal Sünder waren, dass wir andere genauso beleidigt haben, dass wir alle möglichen Sünden begangen haben. Und vielleicht der ein oder andere, den wir verletzt haben, auch für uns gebetet hat, für unseren Segen gebetet hat. Heute wissen wir aber, und wir erahnen es nicht nur, nein, wir wissen, dass uns Segen im Himmel erwartet. Ja? Und Paulus sagt das bewusst, ihr wisst es. Wir haben ja nun Petrus sagt es hier, Entschuldigung, bewusst, wir haben einige Kapitel von ihm bereits gehört. Er hat uns ganz genau erklärt, was uns dort im Himmel erwartet. Er hat uns ganz genau erklärt, wie unwiderruflich das Handeln Gottes ist. Wie unverwelklich all das ist, das wir in der Hand haben. Wie sicher es ist, dass wir einst im Himmel Gott anbeten werden, mit ihm leben werden. In den Kapiteln 1 und 2 dominiert das alles. So als hätte Petrus ständig diesen Blick in den Himmel. Es ist die Erkenntnis und aus diesem Wissen heraus, dass wir selbst Segen im Himmel erwarten, deshalb können wir selbst auch segnen. Und denken wir daran, Segnen ist kein Kraftakt. Es ist eher ein Akt der Verzweiflung. Eine Anerkennung der Kraft Gottes für das eigene Leben und für das Leben der anderen. Segnen geschieht eher in der Schwäche und im Vertrauen auf Gott. Ich denke, dass genau deshalb das Segnen auch so schwierig ist. Wenn wir im Gebet sind, dann wollen wir schon manchmal durch unsere Worte so geschickt abwägen, was wir denn da beten und was nicht, dass eben doch auch da immer wieder unsere Kraft durchkommt. Ich weiß nicht, wie oft es euch so geht, aber mir häufig und in der Erkenntnis erstaunlicherweise häufiger als man denkt. Wenn man betet, versucht man tatsächlich oft noch in Kraft zu beten. Als könnte man durch die Worte etwas bewirken. Dann hänge ich einer Vorstellung nach, dass mein Gebet in irgendeiner Weise jetzt das Maß bestimmt, in dem Gott segnet. Welch eine falsche Annahme. Am einfachsten ist an der Stelle das aufrichtige Gebet. Dass wir eben nicht versuchen, durch irgendeinen Kraftakt zu verbessern. Wir sollten auch keine Angst davor haben, dass wir vielleicht an der Stelle falsch beten. Auch wenn ich jetzt mein eigenes Gebet hier an dieser Stelle kritisiere und denke, dass da einiges zu verbessern ist. Der entscheidende Punkt ist nicht, wie man betet, sondern dass es eben kein Kraftakt ist, sondern dass es ein Akt der Verzweiflung bleibt. Ein Akt, der darauf ausgerichtet ist, dass allein Gottes Segen erbeten wird. Und er ist weit mehr, als wir selbst in unseren Formulierungen beschreiben können. Unser Text, der stellt uns auch hier in Vers 12 vor, dass die Augen des Herrn auf die Gerechten sehen. Gott selbst aber achtet dabei auf jeden einzelnen Glaubenden. Das ist übrigens etwas, das Gott in ganz besonderem Maße auszeichnet. Er bewacht und umkümmert sein ganzes Volk. Kein einziger Mensch wird dabei übersehen. Und wenn wir genau sind, noch nicht mal ein einziges Haar eines einzelnen Menschen. Normalerweise ist ja die andauernde Beobachtung durch jemanden anderen für uns etwas Unangenehmes. Und ein wenig kommt es hier uns manchmal auch so vor. Wenn Gott ständig hinschaut, dann kommen ja alle Probleme sofort ans Tageslicht. Aber keine Angst davor. Gott sieht nicht auf seine Kinder mit der Absicht, sie zu blamieren. Führt auch keinen bösen Plan im Schilde. Und denken wir auch nochmal an unsere Unfähigkeit, so viele Dinge aus eigener Kraft zu tun. Immer wenn wir einen Mangel haben und etwas nicht sehen können, naja, dann kommt eben und dann muss auch Gott auf den Plan kommen. Er steigt in unsere Schwäche ein und handelt, so wie es auch Paulus erfahren hatte. Je schwächer er wurde, desto stärker wurde Gott in ihm. In der Schwäche, da wird Gott mächtig. Und deshalb ist auch Gottes Ohr bei uns, wie es hier bildlich in Vers 12 heißt, und achtet darauf, wann wir zu ihm beten. Er hört uns. Besonders achtet er darauf, wann wir um Segen für uns und für unsere Feinde bitten. Und wenn wir noch zögern und fragen, ja, wie genau soll das denn passieren, dann möchte ich nochmal versuchen, mit drei kleinen Versen aus dem Buch der Sprüche einmal eine Antwort hierauf zu geben. Denn dort gibt es auch einen schönen Gedankenzug, der sich durch einige Kapitel hinzuzieht. Wir wollen mal hinten anfangen, in Sprüche 16, die Verse 6 und 7 betrachten. Ihr könnt es gerne aufschlagen. Ich lese es einmal hier so vor, wie ich es herausgesucht habe. Durch Gnade und Wahrheit wird Schuld gesühnt und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Eine kleine Auslassung und dann, so macht er auch seine Feinde mit ihm zufrieden. Nochmal, durch Gnade und Wahrheit wird Schuld gesühnt und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Tatsächlich ist die Furcht des Herrn die Kraft, mit der man vom Bösen ablenken kann, abweichen kann und es besiegt. Und auf diese Frage, wie können wir denn ablassen, Böses zu tun, ist die Antwort durch die Furcht des Herrn. Wir wissen vielleicht aus dem Auswendiglernvers in Sprüche 1, Vers 7, wer hat das in seinen Kärtchen oder seinem Auslernkurs gehabt, dort heißt es, dass die Furcht des Herrn, dass die Furcht Gottes aller Weisheit Anfang ist. Die Furcht des Herrn ist so praktisch, dass man damit das aufkommende Böse unterdrücken und beherrschen kann. Und zwar beides, sowohl das, was von den Feinden auf uns herankommt, als auch mit dem aufkommenden Bösen in uns, mit dem wir eigentlich reagieren wollen, umzugehen und es zu beherrschen. Wenn man also im Gedanken gerade zurückhaut, das kann die Furcht des Herrn bremsen. Es gibt eben doch eine Chance, in unseren Gedanken uns einzufangen. Das ist die Furcht des Herrn. Und es ist schon ein Unterschied, ob man eben im Gedanken oder in der Tat jemanden schlägt. Zwischendrin gibt es sicher die Möglichkeit, sich selbst noch einzufangen. Und jetzt wollen wir nochmal, wenn ihr Sprüche aufgeschlagen habt, gerne auch Sprüche 8, Vers 13. Gucken, ob hier die Übersetzung passt. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Damit auch das eigene Böse zu hassen. Und deswegen schließt der Vers hier ab. Stolz, Übermut, schlechter Wandel, verdrehtes Maul, all diese Dinge hasse ich. Genau diesen eigenen Stolz, den müssen wir hassen, wenn wir aus dieser Spirale heraus wollen. Wie kann dieser kleine Armleuchter mich angreifen? Wieso hat dieser aggressive Typ mich angegriffen, obwohl ich nichts getan habe? Alles Gedanken, die wir kennen. Diese in uns aufkeimenden Gedanken sind letzten Endes Stolz, Übermut, Selbstüberschätzung des Egos, schlechter Umgang oder schlichtweg verdreckte Mäuler, die in uns Formulierungen legen, Lügen, Falschaussagen, an die wir uns gewöhnen. Lasst uns diese Dinge hassen, aber nicht unsere Feinde. Das sagt uns Petrus heute hier. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Und Petrus lernt uns, unsere Feinde dadurch segnen zu können. Ich glaube, wenn wir hier einen Punkt machen, können wir mit gutem Gewissen diese Predigt beendigen. Es wäre sicher endlich mal eine kurze an der Stelle, aber ich denke, die Aussage ist in sich geschlossen. Ich möchte aber gerne noch einmal tiefer in diese Aussagen einsteigen und noch einige weitere Aspekte hier behandeln. Vor allem, wir haben schön den Psalm 34 gelesen und jetzt doch nicht dieses Zitat eingegangen. Lass uns also noch einmal in die etwas tiefere Analyse der Verse 10 bis 13 einsteigen. Aber ich möchte nur, bevor wir auf den Psalm 34 kommen, erst noch einmal einen ganz starken allgemeinen Bezug zum Alten Testament umreißen. In Vers 9 in dem 1. Petrus Kapitel 3. Da haben wir sogar vermutlich noch eine Anspielung auf eine andere Aussage in Sprüche 17, Vers 13, wo es heißt, dass man nicht Gutes mit Bösem vergelten soll. Das ist eine Aussage, die leicht abweicht von dem, was wir heute gehört haben. Also wir sollen nicht Gutes mit Bösem vergelten, heißt ja, wenn jemand uns etwas Gutes tut, dann sollen wir nicht antworten mit Bösem. Wir sollen nicht, wenn er uns den kleinen Finger gibt, gleich die ganze Hand ausreißen. Wir sollen nicht, wenn er uns einen Euro gibt, gleich Scheine fordern. Wir sollen auch nicht, wenn uns jemand was Gutes tut, dann genau im Gegenteil auf ihn zugehen. Das ist nicht genau das, was wir hören. Hier heißt es, wir sollen ja Böses nicht mit Bösem vergelten. Vielleicht von unserem Denken ist es uns ja naheliegend und das ist ja ohne viele Umschweife für jeden klar, dass wenn man etwas Gutes bekommt, naja, dann soll man nicht was Böses draus machen. Genauso könnten wir das zum Beispiel bei Jeremia auch in Kapitel 18 finden. Da beklagt sich Jeremia, dass seine guten, also von Gott gegebenen Weissagungen mit Bösem vergolten worden. An wie vielen Stellen finden wir das noch? Dass irgendjemand etwas Gutes tat und es wurde genau mit dem Gegenteil mit Bösem vergolten. Selbst allein das wäre schon eine große Erkenntnis. Und wenn wir das immer finden würden, sicher ein Segen, dass jemand, der etwas Gutes tut, eben nicht dafür gestraft wird. Aber wie kommen wir nun zu der Aussage, dass wir Böses noch nicht einmal mit Bösem vergelten sollen? Man könnte ja denken, Gleiches mit Gleichem, das wird uns hier durchbrochen. Aber wenn wir einmal die Haltung von Petrus hier anschauen, dann denken wir vielleicht auch ganz schnell an die Art und Weise, wie Jesus in der Bergpredigt das Gesetz auslegt. Nämlich als eine Aussage, die durchaus über die Forderungen des alten Bundes hinausgeht. Denken wir an diese Aussage über den Ehebruch. Wo beginnt der Ehebruch? Man hätte sich sehr auf das Buch und auf die Form berufen können und sagen können, ja, ich habe es ja nicht tatsächlich getan. Und doch beginnt es eben im Gedanken. Und vielleicht können wir in dieser Haltung auch verstehen, dass über das Einfache, wir sollen Gutes nicht mit Bösem vergelten, jetzt die Aussage kommt, noch nicht einmal, wenn jemand etwas Böses tut, sollen wir es mit Bösem vergelten. Und dieser Ansatz ist durchaus gut und den finden wir auch in vielen anderen Situationen. Zum Beispiel im Psalm 109, in denen David für seine Feinde betet. Aber wisst ihr, wie David dort betet? Er betet um Vernichtung und um das Urteil Gottes über die Gottlosen. Petrus sagt uns, dass wir für unsere Verfolger beten sollen, indem wir sie segnen, ihren Segen erbitten. Ich möchte noch einen weiteren Punkt erwähnen und noch einmal reinschauen, vielleicht den ersten Petrusbrief ganz kurz nur, aber an dieser Stelle sehr geeignet, nochmal etwas tiefer auslegen in der Gedankenführung. Denn wir haben ja an einigen Stellen bei Petrus bereits Zitate auch aus dem Alten Testament erfahren. Petrus benutzt im ersten Petrusbrief circa 20 Zitate aus dem Alten Testament. Und bei circa, das ist nicht die Unfähigkeit, das zu zählen, sondern ich erkläre das gleich nochmal, warum man hier sagen kann, circa 20 Zitate. Er zitiert dabei aus der Tora, aus den 5 Büchern Mose, aus den Propheten und aus den Schriften. Wir haben das heute hier auch gesehen, aus den Psalmen und aus den Sprüchen. Und im Grunde folgt Petrus immer einer Linie. Wenn er zitiert, dann leitet er, so wie zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 16, und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne jetzt zurückschlagen in den ersten Petrusbrief. kommt zwar noch ein bisschen auf den Psalm 34 auch, aber es lohnt sich jetzt einmal im ersten Petrusbrief zu sein. Nehmen wir einmal diesen Vers 1,16. Wie leitet er dort dieses Zitat aus dem Alten Testament ein? Mit denn es steht geschrieben. Verweis auf die Schrift. In Kapitel 2, ab Vers 6, ist die Einleitung des nächsten Zitates aus dem Alten Testament, darum steht auch in der Schrift. Und noch einfacher finden wir die Anführung von Zitaten, zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 24, in dem nur ein kleines Denn und dann sofort das alttestamentliche Zitat angeführt wird. Also denn, und dann kommt das Zitat aus dem Alten Testament, was genauso viel heißt wie denn es steht geschrieben, im Gedanken genau die gleiche Haltung. Und so finden wir es hier auch an unserer Stelle, die wir heute betrachten, in Kapitel 3 ab Vers 10. Und dann gibt es noch andere Stellen, in der man vielleicht kein direktes Zitat hat, aber inhaltlich bestimmte Aussagen für gegeben hinnimmt und zur Begründung heranführt. Zum Beispiel der Verweis auf die Schöpfung als eine ganz einfache allgemeine Angabe. Jetzt könnte man sicher ein Zitat dafür nehmen, aber der Verweis auf eine Aussage, die eben gelegt ist in den Grundlagen des Alten Testamentes, ist bei der Zählung sozusagen der Weichbereich, den man hier hat. Und jetzt wollen wir noch einmal darauf schauen, wie Petrus im ersten Petrusbrief diese Verse zitiert. Anders als an anderen Stellen benutzt er sie nicht als einen fundamentalen Beweis, sondern seine Art, wie er zitiert, ist eher zur Illustration der bereits geschilderten Sachverhalte. Das heißt, Petrus traut sich durchaus zu, eine geistliche Aussage zu treffen und zu sagen, das ist so. Das ist eine Wahrheit, das ist etwas, das ihr wisst. Und dann führt er gerne zur Verbildlichung nochmal ein Beispiel aus dem Alten Testament an. Das ist durchaus unterschiedlich. Man könnte ja sagen, dass er erst das Alte Testament heranführt und dann sagt, das bedeutet dies und das. Das ist so und so auszulegen. Er macht das andersrum, er trifft die Aussagen und belegt dann durchaus gezielt. Und wenn man weiter bei der Verwendung von den Bildern des Alten Testaments bleibt, dann kann man auch hier dieses Zitat aus dem Psalm 34 anführen. Wir können aufgrund der Aussage, die Petrus hier in den ersten drei Kapiteln seines ersten Briefes getroffen hat, davon ausgehen, dass die Aussage und die Gedankenführung von Psalm 34 schon weit länger in seinem Sinn war. Dass er das, was dort gesagt ist und was hier in drei Versen recht ausführlich zitiert wird, schon die ganze Zeit in seinem Sinn hatte. Es wäre auch naheliegend und logisch, wenn wir aus so einem dominanten Psalm zitieren, dass er uns bewegt und in uns ist. Und deswegen haben Ausleger auch sehr schnell die Intensität von Psalm 34 mit der Intensität des ersten Petrusbriefs verglichen. Dafür wird gerne ein Beispiel angeführt und ich möchte das auch einmal hier nennen. In beiden Texten, also Psalm 34 und dem ersten Petrusbrief, ist die heilsame Kraft Gottes so lebendig nah, dass David einmal in Vers 9 von Psalm 34 sagt, schmecket und sehet die Freundlichkeit des Herrn. Eine schöne Verbildlichung. Schmecket und sehet die Freundlichkeit des Herrn. Petrus, wenn er von Gott redet, benutzt vergleichbare Bilder. Er sagt, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Das ist vielleicht nicht, sag mal, ein Zitat oder ein Vergleich in dem klassischen Sinn. Aber es ist schon bemerkenswert, wie sich die beiden Passagen ähneln. Und hier in 1. Petrus 3, da zitiert er ja Davids Psalm von Vers 13 bis Vers 17. Wir haben es vorhin gelesen. Allerdings mit einem kleinen Unterschied, wenn man einmal die Verszählung nimmt. Petrus lässt den Halbsatz vom Ende weg. Und das spielt einerseits eine Rolle, ist nicht nebensächlich. Andererseits gibt es uns auch einen Hinweis darauf, wie er dieses Zitat hier verwendet. Der zweite Teil von Psalm 34, Vers 17, redet davon, dass diejenigen, die Böses tun, also die verlorenen Menschen, mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden, so dass noch nicht einmal mehr ein Andenken, ein Gedächtnis, wie es in manchen Übersetzungen heißt, existiert. Sie verschwinden. Diese Aussage lässt Petrus weg. Ich denke, dass er das absichtlich tut, dass er das Zitat vorher abbricht und noch einmal verdeutlicht, dass er seine Sachverhalte veranschaulichen will. Er argumentiert hier nicht theologisch, sondern es geht um eine ethische Aussage. Er will vielleicht sogar bewusst den Fokus davon wegnehmen, dass die Bösen verloren sind. Das hatte er bereits vorher mit eigenen Worten gesagt. Und er war sich bewusst, dass er in der Autorität des Heiligen Geistes redet. Also warum noch einmal etwas verstärken, was ohnehin klar war? Das Zitat aus Psalm 34 dient eher dafür, die ethischen Aussagen zu illustrieren. Nicht die Aussagen bezüglich des Heils, also die soteriologischen Aussagen, sondern die ethischen Aussagen, die sich auf unsere Lebensführung und auf unser Verhalten beziehen. Ich hoffe, der Gedanke ist nachvollziehbar. Ich denke, dass er dadurch uns auch bewahrt davor, hier im Gedanken abzuschweifen. Aber das Besondere an der Benutzung des Psalms 34 liegt meiner Meinung nach noch ganz woanders. Wer noch kann, der möge mit mir noch einmal auf das Ende des Psalms 34 zugehen. Denn beim ersten Lesen von Psalm 34 können wir sehr gut verstehen, dass Davids Problem der Verfolgung durch Saul, seine Notlage und sein Bedarf vor Abimelech sich zu verstellen, das Thema sind des Psalms 34. Aber spätestens der Bezug in den Versen 20 bis 22, also Psalm 34, Vers 20 und 22, auf Jesus am Kreuz, macht den Psalm ganz besonders interessant. Die drei Verse wirken besonders wichtig, weil darin von dem Gerechten die Rede ist. Der Gerechte könnte ja eigentlich auch David selbst sein. Aber in den genannten drei Versen ist Jesus mit dem Gerechten gemeint. Wir erfahren, dass Gott, der Herr, selbst darauf achtet, dass dem Gerechten kein Bein gebrochen wird. Und genau das passierte ja auch am Kreuz. Eigentlich brach man den Gekreuzigten die Beine, damit das Körpergewicht auf die Lungen gedrückt hat, damit sie schneller sterben konnten. Sozusagen, um den Tod zu beschleunigen, danach sie keine Luft mehr bekommen und sind erstickt. Jesus blieb dies erspart und Psalm 34 erfüllte sich. So ist der Gerechte, von dem im Psalm 34 die Rede ist, niemand anders als Jesus selbst. Und sehr interessant ist dann nochmal der Vers 22, quasi direkt an die Kreuzigungsszene, also Vers 22 im Psalm 34, quasi direkt an die Kreuzigungsszene wird etwas sehr Wichtiges ausgeführt. Den Gottlosen wird die Bosheit töten. Wer Jesus hasst, also ihn nicht liebt und ihn als Retter und Heiland verwirft, der ist und bleibt schuldig und muss es büßen. Dagegen sind diejenigen, die auf ihn trauen, diejenigen, die seine Knechte sind, erlöst. Und es wird klar, dass dieser Gerechte unmöglich David sein konnte. Konnte man vielleicht den Anfang leicht auf David beziehen, so wird es am Ende doch unmöglich. Wie gesagt, für Petrus war dieser Psalm vermutlich und sehr wahrscheinlich die ganze Zeit bereits in seinen Gedanken. Und im ersten Petrusbrief ist nun der Gedanke der Erlösung und der Verwerfung gerade in Kapitel 2 doch gegenwärtig gelesen. Wer mag, kann sich die Verse 7 bis 10 notieren, in denen genau das gesagt wird. Aber eins macht Petrus hier bewusst nicht, er verliert nicht den roten Faden. Und an diesem gab es keinen Platz für lange Ausschweifungen zu den Verlorenen. Das Thema war schon vorher behandelt. Er beschäftigt sich nur ganz kurz mit den Verlorenen. Vielmehr konzentriert er sich auf die Heiligen, die Wiedergeborenen, die lebendigen Steine. Dafür muss Zeit sein. Ich denke, dass er auch deshalb bewusst diesen zweiten Teil des Zitates weggelassen hat, um nicht den Blick zu verschieben. So haben wir heute zwar im ersten Petrusbrief gelesen und uns am ersten Petrusbrief orientiert, aber dennoch viel über den Psalm 34 gehört. Und das war, glaube ich, auch gut so, denn ich denke, dass Petrus sicher viel an diesen Psalm dachte und ihn auch deshalb hier zitierte. Aber vergessen wir nicht, dass Petrus im Kern eine ethische Botschaft für uns hat. Segnet, auch wenn ihr angegriffen werdet. Denkt daran, dass Christus ein Vorbild im Leiden war, dass er treu in den Tod gegangen ist und Gott mehr vertraute als allem anderen auf der Welt. Wenn wir Jesus so nachfolgen, dann können wir auch leicht sagen, so wie hier unser Text abschließt, wer will uns schaden? Wer will uns Schaden zufügen, wenn Gott uns beschützt? Amen.